ARD.
Wer seid ihr denn? Ja, hallo. Ich wollte ja schon immer echte Trüffelhunde kennenlernen, aber wenn ich ehrlich bin, die sehen aus wie ganz normale Hunde. Fabian, das sind deine beiden. Wie heißen die?
Das sind Duca und Whoopi. Whoopi ist die Oma von Duca.
Also eine absolute Familienunternehmung hier. Die beiden dürfen leider nicht mit ins Studio. Aber wir zwei gehen rein, Fabian, und nehmen die Podcast-Folge auf und erfahren alles über Trüffel. Wollen wir gehen?
Ich freue mich.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Da sind wir schon wieder, mittendrin in unserem kleinen, sympathischen, schnuckligen, putzigen, gemütlichen NDR-Podcast-Studio.
Falls ihr euch gefragt habt, was wir gerade draußen gemacht haben, vielleicht müssen wir es noch einmal erklären. Kuhlage und ich haben gerade unseren Gast empfangen. Er ist Trüffelbauer und er hat in seinem Auto seine Trüffelhunde. Und da wir solche Wesen noch nie gesehen haben und irgendwie dachten, dass die komplett anders aussehen als alle anderen Hunde, wollten wir die unbedingt einmal vorher in Empfang nehmen.
Sind aber eigentlich ganz normale, zumindest auf den ersten Blick scheinende handelsübliche Haushaltshunde. Aber vielleicht sind die auch, weiß ich nicht so, haben die Superpower. Wir werden darüber sprechen, aber erstmal herzlich willkommen zu 63 Hektar, eurem Landwirtschaftspodcast Nummer 1 der Herzen. Ich bin Andreas Kuhlage und ich bin totales Stadtkind. Und Maja Mowitz sitzt mir gegenüber und die hat so ein bisschen die andere Brille auf, ne?
Ja, genau. Ich bin Landwirtin. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Kuhlage, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Magst du Trüffel?
Ja, ich mag Trüffel, aber ich bin jetzt nicht so versessen auf Trüffel. Es gibt ja Leute wie meine Freundin zum Beispiel, die braucht die Karte beim Italiener gar nicht aufschlagen, sondern sie sagt, ich nehme das Gericht mit Trüffel.
Ja, bei mir ist es so, ich glaube, ich habe wirklich erst relativ spät in meinem Leben das allererste Mal Trüffel bestellt. Ich würde fast sagen, erst mit Mitte 20. Und wenn ich manchmal jetzt im Restaurant auf die Idee komme, dann fühle ich mich immer richtig erwachsen und denke so, Mensch, ich mag jetzt erwachsene Dinge wie Trüffel.
Ihr merkt schon, warum reden wir über Trüffel, fragt ihr euch, liebe Hektis. Es geht um Trüffel, denn viele von euch denken bei Trüffel, ja, das ist irgendwas, was aus Italien kommt und was man beim Italiener bestellen kann und denken wahrscheinlich nicht, Trüffel kommt aus Deutschland. Weit gefehlt. Wir haben kein Trüffelschwein gebraucht, um einen Trüffelbauern zu finden. Aber erstmal gibt es hier wie immer
Majas Landwort.
Dieses Mal habe ich dir mitgebracht das Wort Schluff und das musst du mir jetzt erklären.
Ich weiß, was Schluff ist.
In meinen Ohren klingt das sehr niedlich.
Ja, Schluff ist irgendwie das jüngste Kind aus einer Schlumpffamilie. Das heißt Schluff. Guck mal, da ist Schluff.
Ja, hallo. Ich bin sicher Schluff.
Tatsächlich weiß ich, was Schluff ist. Zumindest bilde ich mir ein, zu wissen, was Schluff ist. Weil ich tatsächlich mal in einem Bergwerk war. Und daher weiß ich, dass Schluff irgendwas aus dem Geologischen ist. Es ist irgendwie Gestein oder so eine Art Lehm oder Sand. Auf jeden Fall hat es was mit Boden zu tun.
Ja.
Stimmt das?
Ja, du bist total richtig. Du bist wie ein richtiges Trüffelschwein hier ganz nah an der richtigen Antwort.
Halleluja. Endlich lag ich mal richtig.
Freu dich nicht zu früh. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Nachsätze. Aber du bist schon sehr nah dran. Genau, es kommt aus dem Bodenkundebereich. Ich bin drauf gekommen, weil ich meine alte Uni besucht habe. Zur Weihnachtsfeier. Und da wurde der Professor des Jahres gekürt. Und das war der Bodenkundeprofessor. Und der durfte dann eine kleine Mini-Vorlesung halten. Und hat gesagt, ich lege jetzt mal von vorne los, weil ich habe nie so viele Studenten hier im Raum und deswegen möchte ich euch einmal das Einmaleins der Bodenkunde beibringen. Und da kam das Wort Schluff und da habe ich natürlich meine Öhrchen aufgespitzt, habe mir gedacht, das ist ein guter Begriff für Kuhlage. Ja, das beschreibt die Korngröße einer Bodenart und es gibt unterschiedliche Korngrößen und Schluff liegt genau in der Mitte und zwar zwischen Sand, das eine große Korngröße ist, und Ton. Und Schluff ist quasi die goldene Mitte dazu.
Ah, okay, das ist so im Prinzip dasselbe Material, nur die Größe der Sandkörner ist dann damit gemeint.
Oder das wie? Beschreibt die Korngröße, genau. Und es sind quasi, jeder Boden besteht aus diesen drei Bausteinen. Sand, Schluff und Ton.
Also damit kann man wieder auf irgendeiner Party, kann man wieder Leute mit beeindrucken.
Nein, so. Wir werden bestimmt heute nochmal, deswegen habe ich das nämlich mir rausgesucht, das ein oder andere Mal über den Boden reden. Denn bei Trüffel ist auch der Boden sehr ausschlaggebend dazu, ob sich der Trüffel auch da ausbreitet. Und deswegen dachte ich, es ist ganz sinnvoll, mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Aber werden wir mit unserem Gast drüber sprechen.
Genau. Man denkt bei Trüffel immer so an italienische Bergdörfer im Nebel, wo Bauern im Geheimen mit Schweinen an der Leine nach Trüffel fahnden. Und manchmal haben sie Glück, dann finden sie was. Und manchmal haben sie Pech, dann finden sie nichts. Und wenn sie was gefunden haben, dann sind sie über Nacht steinreich geworden, weil Trüffel teurer sind als Gold und Platin zusammen. Das denkt man. Man denkt aber nicht bei Trüffel an die norddeutsche Tiefebene, wo Trüffel tatsächlich angebaut werden kann. Nicht nur hier, sondern auch im Süden Deutschlands, aber eben auch in Niedersachsen, in Ahlfeld zum Beispiel oder in der Nähe von Ahlfeld. Da kommt nämlich unser heutiger Gast her. Er heißt Fabian Sievers und ist, ich behaupte jetzt einfach mal, Trüffelbauer. Stimmt das, Fabian?
Das ist richtig. Das würde ich auch so sagen.
Das ist Wahnsinn. Trüffelbauer.
Es wäre schön, wenn du uns einmal erklärst, wie du überhaupt Trüffelbauer geworden bist. Wie war denn dein Weg dahin?
Also, das Ganze war im Jahre 2011 und ich war in dem bisherigen Job, den ich gemacht habe, eigentlich schon länger recht unglücklich und hatte immer schon so ein Faible für Natur, Pflanzen, Tiere, insbesondere auch Pilze. Ich war damals schon passionierter Pilzsammler und nun habe ich ganz Hals über Kopf meinen Job damals an den Nagel gehängt mit dem ursprünglichen Ziel, Pilzsachverständiger zu werden. Und ich habe dann unwahrscheinlich viele Kurse und Weiterbildungen und so weiter gemacht, bin dabei auf die Trüffel gestoßen und auf die Möglichkeit, dass die Trüffel auch kultiviert werden können, was seinerzeit schon seit 40 Jahren in Südeuropa praktiziert wurde und wir in Deutschland immer noch rumgelaufen sind und gesagt haben, naja, eine Trüffel gibt's hier nicht und kultivieren kann man die schon gar nicht. Das hat mich so gereizt. Aus dem Pilzsachverständigen ist am Ende nichts geworden. Ich bin mehr oder weniger aus Versehen zum Trüffelsachverständigen avanciert und so bin ich Trüffelbauer geworden. Ja, an der Stelle muss ich noch herausstellen, dass es damals so ein bisschen so war, man musste der Verrückte sein, der dieses Wagnis-Trüffelanbau probiert. Und da hat sich in den letzten 15 Jahren so viel getan. Die Kulturverfahren haben sich so verbessert und das ganze Wissen über die Biologie unserer heimischen Trüffel und so weiter, dass es heutzutage eigentlich ein anderes Image hat als dieses verrückte Pionierdasein.
Jetzt haben Kula und ich uns ja schon die Frage gestellt, ob wir Trüffel mögen. Jetzt gehen wir davon aus, dass man als Trüffelbauer sehr gerne Trüffel isst. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, du schmunzelst schon. Also, ich esse Trüffel, aber ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen einer Waldpilzpfanne und einem Teller mit Trüffeln, ich würde immer die Waldpilzpfanne nehmen. Ich mag sie, aber ich brauche das wirklich nicht täglich oder ständig. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
So also, eine ehrliche Aussage, ja. Wie toll.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie bist du aufs Trüffeln gekommen? Was fasziniert dich so daran?
Also der Trüffelanbau ist vereint für mich eigentlich all das, was ich schon immer mochte. So, und das ist, wie gesagt, die Natur, es sind die Pflanzen, die Bäume, es sind Tiere, die Hunde. Ich hatte endlich einen Grund, mir einen Hund zuzulegen, was schon immer mein Kindheitstraum war. Und es gibt keinen besseren Grund, sich einen Hund zuzulegen, als Trüffel anzubauen. Und ja, es sind die Pilze, die Hunde, die Bäume und es sind alles Dinge, die ich liebe und mit denen ich mich gern beschäftige. Und im Trüffelanbau habe ich das alles vereint und ja, also aus meiner Sicht ist das eine Win-Win-Win-Situation.
Wusstest du, dass man Trüffel überhaupt anbauen kann?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Kommilitonen von mir auch damit angefangen haben, aber man braucht hier für Trüffeln sehr langen Atem. Also ich weiß, er hat vor 6 Jahren circa damit angefangen und ich glaube, vielleicht würde man langsam so den ersten Trüffel finden, aber ich glaube, man muss so 10, 12 Jahre muss man schon warten, um da so die richtige erste Ernte von zu ziehen. Erklär uns mal, wie lange muss man warten?
Wie lange muss man warten? Ja, das ist mit diesen Eckdaten immer schwierig. Es sind in der Tat von bis Angaben. 10, 12 Jahre ist fast ein bisschen lang. Also ganz so lang dauert's, wenn man alles richtig macht, eigentlich nicht. Mhm. Ich sage meinen Kunden immer, es dauert 5 bis 8 Jahre in etwa, bis mit den ersten Fruchtkörpern zu rechnen ist. Das ist dann nicht 3, 4 Kilo, sondern es sind wirklich die ersten Fruchtkörper unter den ersten Sträuchern oder Bäumen, die sich da bilden. Und ja, das geht in etwa nach 5, 6 Jahren los.
Also okay. Da braucht man einen langen Atem. Vielleicht geben wir erstmal so einen kleinen Überblick über Trüffelanbau in Deutschland. Das ist nämlich weiter verbreitet als gedacht. Es gibt mehrere 100 Betriebe mittlerweile, die das machen. Um die 600 Hektar werden da mittlerweile benutzt, um Trüffel anzubauen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Und es gibt weltweit gesehen über 160 Trüffelarten. Und in Deutschland werden über 60 Tonnen Trüffel jährlich vermarktet und meist wird aber Trüffel importiert aus den Ländern, du hast es ja am Anfang schon gesagt, Italien, Frankreich und Spanien.
Übrigens ganz, ganz früher, im alten Rom zum Beispiel, da wurden Trüffel als Aphrodisiakum eingesetzt.
Und ganz, ganz früher wurden auch wirklich Trüffelschweine eingesetzt. Aber dann hat man irgendwann herausgefunden, dass sie dabei auch ziemlich viel zerstören und am liebsten auch eigentlich Trüffel dann selber essen. Und deswegen hat man umgeschwungen auf Hunde.
Ja, die Hunde, die wir vorhin schon am Auto kennengelernt haben, die Hunde von Fabian. Sind das spezielle Hunde, Fabian?
Das ist eine besondere Rasse, die nennt sich Lagotto Romagnolo, ist eine italienische Rasse, man sagt auch italienische Wasserhunde. Wasserhunde deshalb, weil die ursprünglich zur Blesshuhnjagd als Wasserapportierrasse eingesetzt wurden und mit Stilllegung der Sümpfe in der Romagne hatten dann die Lagotten keinen Job mehr und dann hat man sie auf die Trüffelsuche umgemünzt, denn die Veranlagung dieser Rasse, die ist einfach perfekt in Bezug auf die Trüffelsuche.
Das heißt, sie riechen besonders gut.
Die riechen besonders viel und gerne, also die Nase ist eigentlich immer am Boden, sie sind unermüdlich, sie suchen stundenlang und sind ganz doll auf ihren Führer bezogen und so weiter. Also all das, was man sich als Trüffelbauer so von seinem Hund wünscht.
Sehen ein bisschen aus wie Pudel. So wie, ja, wie
ich hätte es jetzt auch gesagt, oder? Damit die, unsere Heckis mal ein Bild vor Augen haben. Man würde, glaube ich, ahnungslos würde man sagen, so ein bisschen Pudelrichtung. Ja.
So, willkommen bei Fell und Schnauze, dem Hunde-Podcast hier von NDR Niedersachsen. Nein, wir wollen über Trüffel reden.
Und deswegen wollen wir jetzt erstmal von dir erfahren, wie können wir uns denn das vorstellen, wenn du jetzt Trüffelbauer bist? Wie können wir uns die Plantage vorstellen? Ich glaube, wir müssen den Heckis mal ein Bild malen. Das steht ja eigentlich vor Bäumen, wenn man so will, oder?
Das ist richtig, genau. Also, im Prinzip sind Trüffel ganz normale Pilze. Das, was sie besonders macht, ist, dass sie ihre Fruchtkörper unterirdisch bilden. Ne, unsere Steinpilze, Maronen, da geht man so durch den Wald und die pflückt man da so weg, wo man sie findet. Bei Trüffeln ist das schwieriger. Die bilden ihre Fruchtkörper unterhalb der Erdoberfläche. Da kommt eben Fell und Schnauze ins Spiel. Sonst finde ich die nicht. Und es sind sogenannte Mykorrhiza-Pilze. Und dieses schreckliche Wort Mykorrhiza umschreibt die Symbiose zwischen Pilz und Pflanze. Ne, Mykes ist der Pilz, Mykologie kennen die meisten. Rhiza ist die Wurzel. Und Mykorrhiza beschreibt also die Symbiose zwischen einem Pilz und einer Pflanze.
Das heißt, ohne Pflanze könnten die auch nicht.
So sieht's aus. Also beide brauchen sich. Es ist kein Befall, kein Parasitismus, sondern es ist eine Symbiose. Beide unterstützen sich bei der Nährstoffaufnahme.
Was hat der Baum dann davon, wenn der Pilz da dran sitzt?
Das Ganze findet, wie gesagt, statt an den Wurzeln. Dort ist diese Verbindung zwischen Pilz und Baum. Und der Pilz muss man sich so vorstellen, als wenn er das Wurzelgeflecht des Baumes durch sein Myzel noch vergrößert und erweitert. Das heißt, er hilft der Pflanze bei der Aufnahme von Wasser, Mineralien und Nährstoffen. Das Wurzelgeflecht des Baumes ist vergrößert. So kann man es salopp eigentlich darstellen. Und im Gegenzug erhält der Pilz vom Baum Zuckerverbindungen, Kohlehydrate, die der Baum durch Photosynthese erzeugt und liefert also diesen Zucker an den Pilz, damit der da unten leben kann, seine Fruchtkörper bilden kann. So, und das ist der Deal zwischen dem Baum und dem Pilz. Und wenn ich also Trüffel oder Mykorrhiza-Pilze im Allgemeinen, wenn ich die kultivieren will, anbauen will, muss ich also die Bäume pflanzen.
Welche Bäume sind das dann genau?
Es sind viele Arten für den Trüffelanbau geeignet. Nicht alle Waldbäume, aber die meisten werden Eichen, Rotbuchen, Hainbuchen und Haseln kennen. Und das sind eigentlich schon unsere vier wichtigsten Baumarten, die hier bei uns im Trüffelanbau zu tragen kommen. Die Linde gehört noch dazu. Dann gibt es Schwarzkiefern und so weiter. Also es gibt auch noch so ein paar Exoten, aber im weitesten Sinne sind es tatsächlich heimische Waldbäume, die geeignet sind.
Okay, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, du bist jemand, der sich ein Stück Wald sucht oder ein paar coole Bäume und sagt, die passen. Und
coole
dann,
vor allem.
Ja, coole Bäume, die so passen. Und dann baust du den Pilz da, steckst du den Pilz in die Erde und dann läuft das so. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Muss man erst seinen eigenen Wald züchten?
Im Wald, da muss man sich vorstellen, der Boden, der ist voll mit Mykorrhiza. Jeder Baum, der in einem bestehenden Wald steht, der hat mindestens einen Mykorrhiza-Partner oder 20 oder 30. In einem Kubikzentimeter Waldboden sind 400 Meter Pilzmyzel. Wow. Und wenn du also in einen Wald gehst und du kippst dann da irgendwelche Trüffelsporen hin, dann ja, natürlich. Die Natur macht es nicht anders. Natürlich kann man so Pilze auch vermehren. Aber der wirkliche Anbau, der funktioniert halt am besten, wenn ich eine jungfräuliche Fläche habe. Jungfräulich heißt, da stehen noch keine Bäume, noch keine Mykorrhiza ist im Boden. Und wenn ich dort also meine mykorrhizierten Trüffelbäume pflanze, dann ist die Chance auf einen Erfolg, irgendwann da Trüffel zu ernten, am größten.
Und wenn ich jetzt an meinen Hof zu Hause denke, wir haben da auch so ein paar alte Eichen stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kuhlage demnächst fragt, Maja, wieso baust du denn da jetzt nicht auch hier? Wieso hast du da nicht Sporen und wieso machst du jetzt nicht auch demnächst Trüffel? Was braucht es für Boden und warum würde es bei mir dann doch nicht so einfach sein, da einfach jetzt auch mit Trüffel zu starten?
Ich kenne deinen Hof und deinen Boden nicht, deshalb weiß ich nicht, wie es bei dir wäre. Die Eiche, die da steht, da gilt dasselbe wie im Wald. Da sind schon Pilze dran. Und der richtige Boden ist vor allen Dingen das, was die Trüffel braucht. Der wichtigste Parameter ist Kalk. Mhm. Die Trüffel lieben Kalk. Das gilt für fast alle Arten eigentlich. Man muss es sich vorstellen, als wenn die Kalk fressen. Ist nicht ganz richtig, aber so in etwa ist es. Und Trüffel, das klingt immer sehr reißerisch, aber für unsere Burgundertrüffel beispielsweise gilt das, dass da, wo der richtige Boden vorhanden ist, wenn da der richtige Symbiosepartner draufsteht, dann liegen da tatsächlich auch irgendwo immer irgendwelche Trüffel. Das ist tatsächlich so. Also Trüffel liegen auch hier in Hannover, da wo Kalk im Boden ist. Und wenn da eine Buche oder eine Eiche steht, dann fängt irgendwann der Hund an zu buddeln und es liegen Trüffel da. Und die Burgundertrüffel ist, by the way, einer unserer am meisten verbreiteten heimischen Pilze. Das glauben die Leute immer nicht. Ganz viele denken, es ist was ganz Exotisches, was jetzt aufgrund des Klimawandels hier mal so rüberschwappt aus Südeuropa. Das ist nicht der Fall. Die Burgundertrüffel, die liebt dieses Klima, die liegt hier seit Hunderten von Jahren und es ist tatsächlich einer unserer häufigsten Pilze überhaupt.
So, wenn man die jetzt aber wirtschaftlich nutzen will, wie macht man das? Du hast vorhin anklingen lassen, also man muss da einen Baum, der Mykorrhiza besetzt ist oder so in die Erde bringen. Nimm uns mal mit, wie startet man mit so einem Baum, mit so einem Pilz?
Also ich brauche zunächst den Standort. Der muss eben untersucht werden auf seine Eignung. Das heißt, ich mache Bodenanalysen, ich gucke mir an, wie viel Kalk ist dort drin. Ich darf keine Staunässe haben. Skelettreiche Böden sind sehr gut geeignet. Skelettreich heißt viele Steine. Ah. Also tolle Standorte für den Trüffelanbau sind Brenzinerböden, die flachgründigen Standorte auf Kalk, auf mit einer ganz dünnen Humusschicht und darunter ist gleich der Fels und der Kalk. Das sind die Standorte, die Trüffel mag.
Ja.
Und wenn ich also einen solchen Standort habe oder einen Acker gefunden habe, in dem diese Parameter vorhanden sind, dann ist es, gehe ich los und pflanze dort tatsächlich meine jungen Trüffelsetzlinge. Die sind also, wie du schon gesagt hast, die sind in dem Moment, wo ich sie pflanze, bereits mit dem Pilz besiedelt, kann man sagen. Also Pilz und Pflanze, die Mykorrhiza ist bereits vorhanden. Und ich setze also einen ein- bis zweijährigen Setzling, der ist 10, 20, 30 Zentimeter hoch, je nach Baumart, und pflanze den auf meinen Acker.
Die kann man ja nicht im Baumarkt
kaufen. Die kann man nicht im Baumarkt kaufen. Es gibt, das ist ja eins meiner Standbeine, es gibt sogenannte Trüffelbaumschulen, die sich also darauf spezialisiert haben, diese heimischen Bäume zu beimpfen und zu mykorrhizieren und sie eben dann zu verkaufen, um Trüffelplantagen anzulegen.
Du hast gesagt, die Bäume werden geimpft. Kannst du uns mitnehmen, wie macht man das oder ist es sehr kompliziert?
Es ist nicht sehr kompliziert. Impfen ist eigentlich umgangssprachlich beschreibt man das, dass man den Sporenimpfstoff, ne? Also ich kippe Sporen an die Bäume, wenn du so willst. Und diese Sporen, das fungiert als Impfstoff. Also ich beimpfe die Wurzel der Pflanze. Es ist umgangssprachlich. Inokulieren, sagt man auch.
Ich finde Impfen einfacher.
Das ist dann eher so unser Niveau, ne? Und jetzt hast du den jungen Baum im Boden. Wie lange oder was musst du dann noch machen? Was sind dann so die landwirtschaftlichen Tätigkeiten im Hintergrund, wo jeder dann wahrscheinlich denkt, man muss dann jetzt ab jetzt warten?
Mhm. Also natürlich ist ab dann warten angesagt, aber es gibt eine Menge an Kulturpflege, die ich natürlich ab dem ersten Jahr auch machen muss. Ne? Denn wenn ich jetzt so einen Baum, so ein kleines Mini-Ding da auf so einen großen Acker pflanze, das geht vom Wildverbiss bis hin zum Mähen und Freihalten der Baumscheiben, also dem Bereich, wo die Wurzeln des Baumes sind. Die sollten möglichst von Anfang an von einem Unterbewuchs, von der Grasnarbe und so weiter freigehalten werden. Das erreicht man durch Abdeckung, durch Einmulchen der Baumscheiben und so weiter. Ich muss was gegen Wildverbiss machen. Du pflanzt Bäume und kommst zwei Tage später hin und die Hälfte ist abgeknipst vom Hasen, vom Reh. Die Wühlmäuse sind am gemeinsten, weil die den Baum tatsächlich auch killen können am Ende. So, das heißt, ja.
Und siehst du da schon, ob die Pilze sich auch durchsetzen? Also von oben stelle ich mir das dann vor, dass es dann vielleicht ein bisschen kahler ist, weil der Pilz irgendwie unten sich miternährt.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das Erste, was der Trüffelbauer sieht von seinen Trüffeln, ist das sogenannte Brûlé. Die Franzosen nennen das Brûlé. Du hast diesen Bereich beschrieben, wo der Unterbewuchs unterdrückt wird. Und Brûlé, ihr kennt Crème Brûlée, ja, da wird irgendwas lecker flambiert. Und das ist meine Eselsbrücke, denn es sieht, dieses Brûlé sieht so aus, als sei da einer mit einem Flammenwerfer tatsächlich lang gegangen. Ja, das Gras ist gelb und das ist tatsächlich der Pilz, der den Unterbewuchs unterdrückt. Und ich sage immer, es ist im Prinzip das Zeichen des Pilzes, dass er sagt, ich fühle mich hier wohl, der Standort passt, ich bin auch noch da und habe mich weiterentwickelt und ich habe jetzt in den nächsten Jahren irgendwann Lust, meine ersten Fruchtkörper zu bilden. So, und das heißt, das Brûlé ist im Prinzip was Positives und es ist tatsächlich das Erste, was der Trüffelbauer von seinem Pilz sieht.
Okay, also Deutschland eignet sich anscheinend, aber haben wir trotzdem irgendwie Probleme mit Schädlingen oder passt das Klima immer? Wie sieht es da aus?
Also unser Klima ist super für die Trüffel. Und natürlich gibt es, wie bei allen anderen Pilzen, auch Schädlinge. Gibt tatsächlich zum Beispiel die Trüffelfliege und den Trüffelkäfer. Das sind also Insekten, die sich auf die Trüffel spezialisiert haben, regelrecht. Und die legen also ihre Eier gezielt auf den Fruchtkörpern ab. Und ja, also damit hast du tatsächlich zu kämpfen. Und du hast eben bei der Ernte auch nicht immer 1A Qualität. Ganz viel musst du schnippeln, wegschneiden.
Kannst du denn dagegen was tun jetzt als Landwirt?
Also im Trüffelanbau ist es relativ schwierig, etwas gegen diese kleinen Schädlinge, gegen diesen Insektenbefall zu tun. Zum einen, weil die Pilze eben unterirdisch liegen. Ich kann da also nicht direkt chemisch irgendwie einwirken. Das kann man nicht vergleichen mit dem Pflanzenanbau, wo das durchaus möglich ist und ich damit auch was erreichen kann. Das ist im Trüffelanbau schwierig. Ich persönlich versuche, Nützlinge zu fördern und so weiter, die also einen Befall entsprechend regulieren.
Mhm. Und wann wird dann geerntet und wie kann ich mir die Ernte dann vorstellen?
Ja, die Ernte, die findet dann irgendwann, wir wissen es wie gesagt nicht, wann der erste Fruchtkörper sich zeigt. Irgendwann kommt der Tag, wo der Hund anfängt zu buddeln. Und bei mir war es halt so, ich bin natürlich regelmäßig auf meiner Fläche, damals schon immer gewesen. Ich mache ja auch Anbauberatungen, Hundekurse, all diese Geschichten. Mhm. Und auf einem solcher Kurse fing auf einmal meine Wupi an zu buddeln und hat mir den ersten Fruchtkörper vor die Füße geworfen.
Wie tief buddeln die dann, ohne dass die diesen Fruchtkörper dann auch zerkratzen?
Das ist bei der Burgundertrüffel, die liegt tatsächlich relativ flach. Also wenn man Glück hat, kann man teilweise auch Fruchtkörper finden, die mit dem Scheitel aus der Erde gucken.
Innerhalb eines Jahres gibt es doch bestimmt Erntefenster, wo du dann ernten kannst. Jetzt beispielsweise nicht.
Jetzt im Moment ist ziemlich trüffeltote Zeit. Also der Hund findet was, wenn ich jetzt mit denen durch den Wald renne, auch im Schnee und so weiter, da liegt was und die buddeln auch was aus, was im Übrigen verboten ist in Deutschland. Also alle Pilze der Gattung Tuba, das sind die echten Trüffeln, die darf ich in Deutschland nicht sammeln in freier Natur.
Stopp mal, das muss ich mal kurz aufklären. Also wenn du sie anbaust, so wie du, auf extra Flächen, dann darfst du das.
Genau.
Aber wenn du jetzt mit deinem Hund in den Wald gehst und der findet einen, dann darfst du ihn nicht mitnehmen.
So sieht's aus.
Ah, okay. Ja.
Aus welchem Grund? Also wofür macht man das einfach?
Naja, der Hauptgrund bei uns ist Unwissenheit, behaupte ich. Denn Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo eben die wilde Trüffelsuche ausnahmslos verboten ist. Ja. Und das Ganze kommt natürlich zustande, weil die Deutschen lange Zeit geglaubt haben, Trüffel gibt es hier nicht. Und die, die es gibt, die sind so extrem selten, dass man eben in den 70er Jahren mit Einführung der roten Listen pauschal alle Pilze der Gattung Tuba hat man da draufgesetzt. So, und was da einmal drauf steht, ist ganz schwer wieder runterzukriegen. Und solange sie da drauf stehen, sind sie eben durch die Bundesartenschutzverordnung, stehen sie unter besonderem Schutz. Und in dem Moment, wo ich sie anbaue, ist es keine wild lebende Population. Und die, die ich dort angesiedelt habe, die darf ich also hemmungslos ernten und verkaufen.
Was heißt denn das, hemmungslos ernten? Wie viel holst du denn da runter von deiner Fläche?
Das Ganze entwickelt sich, wie gesagt. Also im ersten Jahr stehst du da mit 2, 3 Fruchtkörpern. Im zweiten Jahr hast du 1 Kilo. Im dritten Jahr hast du 3 Kilo. Und naja, ganz genau werde ich nicht verraten, wie viel ich in der letzten Saison da rausgeholt habe. Es ist bei mir auch ein bisschen so, dass ich, das klingt blöd oder komisch, ich bin gar nicht so darauf erpicht, jedes einzelne Gramm auch tatsächlich zu verkaufen und umzusetzen. Ich mache ganz viel mit Beratung und Führung und mir liegt vor allen Dingen am Herzen dieses Thema und diese Kultur und die Option, Trüffel anbauen zu können, das eigentlich in die Welt zu tragen und zu verbreiten, so dass ich die Trüffel am liebsten auf meinen Führungen dann verkaufe an die Leute, die dort kommen. Die gucken sich dann die Live-Ernte an und haben dann im Anschluss natürlich auch die Möglichkeit, sich den frischen Trüffelfruchtkörper von der Plantage mit nach Hause zu nehmen.
Schön. Du bist ja jetzt kein Landwirt im traditionellen Sinne. Du kommst ja nicht vom Hof, so wie Maja, deren Familie ist ja in dem Besitz dieses Hofes seit Jahrhunderten. Das heißt, du bist Quereinsteiger, könnte man sagen.
Genau.
Wie bist du denn an deine Fläche gekommen?
Also ich war dann halt so weit, dass ich wusste, okay, wenn du Trüffelbauer werden willst, dann brauchst du einen Acker. Dann brauchst du eben einen Standort. Und ich bin dann auf die Suche gegangen und ich bin da total naiv. Hab mich ans Telefon gesetzt, hab eine Zeitungsannoncen, suche Acker, ne, suche Ackerland. Und musste dann erstmal feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, als Privatmensch an eine landwirtschaftliche Fläche zu kommen. Also
das haben wir auch schon ganz oft festgestellt hier im Podcast.
Es gibt kaum einen Landwirt, der gerne irgendwas von seinem Land hergibt und schon gar nicht an irgendeinen Vogel aus der Stadt, der dann da Trüffel anbauen will. Ich kürze es ein bisschen ab. Es hat geklappt. Irgendwann durch wirklich sehr glückliche Fügung wurde mir genau diese Fläche, die ich jetzt bewirtschafte, damals angeboten. Das war ein konventioneller Acker. Da wurde noch im Jahr, wo ich die Trüffelbäume gepflanzt habe, wurde noch eine ganz konventionelle, irgendeine Getreidekultur, Winter, Roggen, Gerste, irgendwas war da drauf. Das wurde geerntet, dann wurde das Ganze einmal gegrubbert und dann habe ich meine ersten 600 Bäume da drauf gepflanzt.
Und jetzt ist es ja wichtig, dass du auch als Landwirt bezeichnet werden kannst, ne? Also, weil da kommen ja Leute, die sagen, ja, komm, der verbuddelt da so ein paar Pilze im Boden, dann holt er sie nach ein paar Jahren wieder raus.
Du warst der erste, der gerade eben hier gesagt hat, ja, du bist ja hier kein Landwirt. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis du gesagt hast, Quereinsteiger.
Ja, naja, also ich komme drauf, weil ich gelesen habe, dass es wichtig war, dass dir auch wichtig war, dass du als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt wirst. Warum?
Und nicht als Forst, ne?
Genau. Also das war wirklich, ja, so eine Schlüsselfrage im Prinzip, ne? Denn ich bin dann losgegangen. Ich hatte Kontakt zu der zuständigen Naturschutzbehörde, unteren Naturschutzbehörde. Naja, und jetzt geh mal los und versuch irgendwem klarzumachen, was denn Trüffelanbau ist. So, und die haben mich groß angeguckt, haben gesagt, nö, wenn du 600 oder 800 Bäume auf so einen Acker pflanzt, dann ist das Aufforstung und dann ist das Wald. So, und das war so dieser Moment, wo ich denn gesagt habe, ich will doch kein Förster sein. Ich produziere ja Nahrungsmittel. Also mein Ziel ist ja, einen Pilz zu kultivieren und dieses Nahrungsmittel dann zu verkaufen. So, das ist doch kein Forst, das ist doch Landwirtschaft. So, und das Ganze hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert. Ich habe also
argumentiert und geschrieben und getextet und auch verglichen. Ich habe gesagt, Mensch, eine Obstplantage mit Hochobstbäumen ist ja auch kein Wald. Und eine Haselnussplantage ist ja auch kein Wald. So, und ich pflanze nun so viele Haseln da, um Trüffel anzubauen. Und ich will eben, dass auch das kein Wald ist. Und
ist ja, das nicht scheißegal? Wäre das nicht eigentlich scheißegal gewesen?
Also nee. Ja, guck mal, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen. Die wilde Trüffelsuche in Wäldern ist verboten. Jetzt lege ich einen Wald an, habe also rechtlich gesehen einen Wald, da darf ich gar nicht Trüffel ernten. So, und das war dieses Ding, wo ich gesagt habe, na Moment, das ist kein Wald, Punkt. Es ist eine Plantage und es ist Landwirtschaft und am Ende hat mir tatsächlich das Landwirtschaftsministerium und die Landwirtschaftskammer, die haben sich das beide angeguckt und die haben mir beide recht gegeben. Die haben gesagt, ja, du liegst vollkommen richtig, das ist keine Aufforstung, das ist ordnungsgemäße Landwirtschaft. Und ich bin total stolz, weil das Ganze war 2011 und ich glaube, ich behaupte, ich bin der Erste, der in Deutschland Trüffel als ordnungsgemäße Landwirtschaft angebaut hat. Und seitdem bauen alle Trüffel als Landwirtschaft an.
Ah ja, ja, cool. Wenn du sagst, du machst Lebensmittel, dann braucht man dafür ja auch einen Absatzmarkt. Und daran scheitert es ja manchmal, wenn man so ein Nischenprodukt hat, weil man einfach nicht gegen anhalten kann gegen die Importpreise. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du Schwierigkeiten, das zu verkaufen?
Nein, also überhaupt nicht. Mhm. Und ich sage auch immer, wer ein Problem damit hat, in Deutschland heimische Trüffel an den Mann zu bringen, der macht irgendwas falsch.
Okay.
Na, ihr habt eingangs schon diese Zahlen genannt, was wir jährlich importieren, wie viele Tonnen der Deutsche an Trüffeln importiert und futtert. Und diese besagten 600, 800 Hektar, die wir gerade in Deutschland haben, die produzieren ja auch noch nicht alle. Mhm. Und ich sage mal, wir im Moment haben wir nicht mal eine Tonne an heimischen Trüffeln, während wir 60 oder 80 importieren. So, das heißt, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Und wir müssen das jetzt mal auch mal ansprechen, das Thema Geld. Was kostet sowas eigentlich? Denn man denkt ja immer so, man holt so einen kleinen Trüffel aus dem Boden und von da braucht man nicht mehr arbeiten, weil es ist ja irgendwie so gleichbedeutend mit einem Edelstein. Mhm. So ganz so ist es nicht. Du kannst ja mal nicken, ob das stimmt.
Nee, nicken können die Hektis nicht sehen.
Ach so, ja, dann nicke bitte laut, geräuschvoll. Also ich habe gelesen, so ein Gramm von dem Trüffel, den du anbaust, der kostet ungefähr so 30 Euro, 25 bis 30 Euro ein Gramm. Stimmt das?
Ein Gramm?
Ja.
Nee.
Nein,
wie viel du hast dich irgendwie hast du dich.
100 Gramm?
Ja, 100 Gramm, dann schon eher.
100 Gramm, ja, 30 Euro.
Also, ein Gramm. Und auch das ist, man muss wirklich vorsichtig sein. Es ist bei den Trüffelpreisen, es ist tatsächlich wie an der Börse. Also, ihr müsst mal die Trüffel-Online-Shops euch angucken, die großen Trüffelhändler. Der Trüffelpreis ändert sich wöchentlich. Und es ist so, dass zum Beispiel die ersten Fruchtkörper, die in der Saison kommen, das geht so im Juli los, das ist dann noch die Sommertrüffel. Das ist dieselbe Art wie die Burgundertrüffel. Man nennt all das, was man von Juli bis September erntet, nennt man Sommertrüffel. Und danach, ab September, ist es die Burgundertrüffel, die auch Herbsttrüffel genannt wird. So, und die Sommertrüffel, die ist noch ganz mild, früh im Jahr. Die ist auch ganz hell, innen drin die Fruchtschicht, die Gleber und so weiter. Die hat ein gewisses Aroma, die ist sehr lecker, aber eben sehr mild. Und die kriegst du tatsächlich für 30, 40 Cent das Gramm. Wenn du importierte kaufst aus Rumänien, zahlst du 15 Cent oder 20 Cent das Gramm. Und das Ganze entwickelt sich dann aber im Laufe der Saison. Und wenn du im Herbst eine ganz reife Burgundertrüffel kaufst, eine 1A-Qualität, richtig sattes Aroma, dann zahlst du auch locker 80 Cent pro Gramm oder 1 Euro oder 1,20 Euro, je nachdem, wo du es kaufst. Okay. Und 80 Cent pro Gramm ist ein total fairer, guter, durchschnittlicher Preis für eine gute Burgundertrüffel. Und das sind immerhin 800 Euro das Kilo. Mhm.
Wie lange hält sich denn jetzt endlich so ein Fruchtkörper, glaube ich, sagst du ja die ganze Zeit, wenn ich den jetzt geerntet habe und mit nach Hause nehme? Ich habe mal irgendwie so mitbekommen, man muss den dann am besten in so ein frisches Tuch einwickeln, damit die Feuchtigkeit weggesogen wird. Aber wie lange kann ich den so aromatisch halten? Weil es ist ja ein flüchtiges Aroma.
Ja, also natürlich verliert er tatsächlich Aroma, Gewicht weniger. Ne? Er schwitzt so ein bisschen, deshalb dieses Tuch, was du angesprochen hast. Also wenn ich weiß, ich muss ihn jetzt 3-4 Tage im Kühlschrank lagern, dann wickele ich ihn ein bisschen ein und wische auch. Also in irgendeinem geschlossenen Gefäß, das ist ganz wichtig, denn sonst schmeckt und riecht alles, was in deinem Kühlschrank ist, nach Trüffeln. Die Milch, der Käse, die Wurst. So, und dann kann ich so einen Trüffelfruchtkörper bis zu einer Woche oder 10 Tage problemlos lagern.
Das heißt, du als Bauer, wenn du sie erntest, lagerst du sie überhaupt oder holst du sie wirklich erst, wenn du sie frisch verkaufst?
Ich gehe nur ernten, wenn ich Interessenten habe.
Aber kannst du dann nicht theoretisch auch einen Erntezeitpunkt verpassen?
Nee, also es ist bei Trüffeln anders als bei so einem Steinpilz. Ne? Da regnet es, dann kommt der Fruchtkörper und nach 3 Tagen wird der weich und ist vergammelt. Und das ist bei Trüffeln nicht so. Also die bilden ihre Fruchtkörper wirklich über Wochen und Monate hinweg. Die liegen da in der Erde, in dem Lehm. Die müssen das Erdreich verdrängen und so weiter, bis da wirklich so eine faustgroße Knolle sich entwickelt hat. Die sind ja hart wie eine Kartoffel. Mhm. So, und wenn du ihn diese Woche nicht erntest, dann erntest du ihn nächste Woche oder übernächste.
Und wenn ich das abgeerntet habe, dann kann ich da im nächsten Jahr wieder hingehen und wächst wieder was. Und wie lange geht das Spiel weiter? Hast du einmal einen Baum gepflanzt und dann kannst du die nächsten 40 Jahre ernten?
Im Best Case ist das so, ja. Weil es ist also wie das Pflücken eines Apfels vom Baum und dem eigentlichen Pilz, was ja das Pilzmyzel ist, dort unten an den Wurzeln des Baumes, dem passiert gar nichts. Das heißt, der Pilz, der bleibt völlig unversehrt im Boden. Ich entnehme nur den Apfel im übertragenen Sinne. Und im nächsten Jahr produziert mein Pilz wieder neue Fruchtkörper. So, das heißt, einmal gepflanzt, jahrzehntelang ernten.
Cool. Tatsächlich. Ja, jetzt grinsen wir uns hier gerade an. Eigentlich brauchen wir so ein 63 Hektar Pilzbäumchen hier für uns.
Lass uns in 3 Sätzen nochmal kurze Trüffelkunde machen. Man hört immer so schwarze, weiße Trüffel. Die einen sind sehr teuer, die anderen nicht so teuer. Kannst du uns mal kurz mitnehmen? Du baust die schwarzen an.
Es ist, in 3 Sätzen ist das wirklich ganz schwierig. Der Begriff schwarze Trüffel ist eigentlich reserviert für die Périgord-Trüffel. Tuber melanosporum. Das ist die schwarzsporige Trüffel. So, und das ist die schwarze Trüffel. Und es gibt zig andere Trüffelarten, die auch schwarz sind. Nur die nennt man eben nicht schwarze Trüffel, weil dieser Name ist für die Périgord-Trüffel reserviert. Und wenn ihr also in deutschen Restaurant, wenn da einer behauptet, er würde heimische schwarze Trüffel anbieten, dann ist das nicht ganz richtig. So, es ist die Burgunder-Trüffel, Herbsttrüffel, Sommertrüffel. Und ganz viele Trüffeln sind außen schwarz und das ist keine gute Bezeichnung.
Und ich habe gelernt, das heißt die Trüffel, also auch im Einzahl.
Die Trüffel ist feminin tatsächlich und Plural von Trüffel ist noch viel schlimmer, weil der heißt eigentlich Trüffeln mit einem N hinten dran. Mhm. Also es ist die Trüffel und es sind mehrere Trüffeln. Aber inzwischen ist der Trüffel, glaube ich, erlaubt.
Das ganze Trüffelöl, all die ganzen Trüffelprodukte, die es im Supermarkt gibt, die sind nicht mit echtem Trüffel versetzt, oder?
Also in den meisten, in ich sage mal 99% dieser Öle und so weiter, die du ansprichst, ist tatsächlich Aroma drin. Ich empfehle jedem, sich die lateinischen Namen der wichtigsten Trüffelarten drauf zu schaffen. Tuber haben sie alle drin, also T-U-B-E-R, Tuber. Mhm. So, und dann die Handvoll lateinischen Namen, die tatsächlich die Trüffelart beschreiben, weil damit wird eigentlich am meisten Scharlatanerie, könnte man sagen, betrieben. Dann steht vorne auf der Packung, ist ein Foto drauf, edle schwarze Trüffel und du guckst hinten auf die Zutatenliste, Tuber Indicum. Das ist die Asia-Trüffel, China-Trüffel, wirklich das billigste, fast wertloseste Zeug, was man so kriegen kann. So, und das ist dann in der Salami drin und fürs Auge und der Rest wird mit Aroma gemacht.
Also wir packen euch die ganzen lateinischen Begriffe in die Shownotes, damit ihr das nachlesen könnt. Die sagen wir euch jetzt nicht, aber was ich euch dringend ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr jetzt sagt, ja okay, ich will unbedingt mein eigenes Trüffelöl selber machen oder ich möchte meine Trüffelbutter selber machen. Das ist gar nicht so schwer. Es gibt einen ganz, ganz tollen Podcast, in dem ihr das lernen könnt. liebe Hektis. Alles in Butter. Es ist ein Genuss-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek. Und die haben eine Folge, die heißt Schwarze Trüffel aus dem Teutoburger Wald. Ist scheinbar also ein Kollege von dir, Fabian. Und da geht es genau um dieses Thema. Geht nur um Trüffel, eine ganze Folge voll. Und da lernt ihr auch, wie ihr euch diese leckeren Sachen selber machen könnt. Guckt mal rein, gibt's in der ARD-Audiothek. Fabian, wenn es jetzt tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ah, ich interessiere mich auch für Trüffel und vielleicht probiere ich das auch mal aus. Was ist dein Nummer-1-Tipp für jemanden, der sich vielleicht in das Business wagen will?
Mein Nummer-1-Tipp ist eine umfassende, umfangreiche Beratung. Damit sollte wirklich alles losgehen, damit die Neueinsteiger überhaupt erstmal wissen, was sie da machen. Und eine vernünftige Standortanalyse. Das sind eigentlich die beiden Stellschrauben, von denen am Ende der Erfolg oder Misserfolg abhängt. Also ich berate sehr gern, ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, ich berate die Landwirte da aus der Region kostenlos. Denn ich mit meinem einen Hektar, wir sind ein paar mehr Hektar inzwischen in Alfeld, aber die produzieren noch nicht alle. So, und ich kann mit meinem einen Hektar, mit meinen, ich nenne jetzt doch mal eine Zahl, 30, 40 Kilo, die ich meinetwegen da produziere, kann ich noch nicht so auf dicke Hose machen. Das heißt, diese Vertriebswege überhaupt erstmal zu installieren, das macht erst dann Sinn, wenn du wirklich auch kiloweise liefern kannst an die großen Restaurants und so weiter. Die wollen dann jede Woche ihr Kilo haben. So, und deshalb halte ich mich noch ein bisschen zurück und fokussiere mich darauf, endlich andere Landwirte dahin zu bringen, doch auch mal einen Hektar oder zwei Trüffelplantage zu machen.
Das ist interessant, Mensch.
Inzwischen gibt es in Alfeld beispielsweise eine Trüffel-AG, in der wir uns mit den regionalen Anbauern dort regelmäßig treffen, zusammensetzen, uns austauschen. Wir unterstützen uns, wir helfen uns, wir geben uns Tipps und so weiter. Oder beispielsweise das Netzwerk Trüffel für Nord- und Westdeutschland, da ist es genau dasselbe. Also Trüffelverrückte aus allen möglichen Bereichen kommen dort zusammen und es geht immer darum, diese Chancen, die der Trüffelanbau beinhaltet, das zu fördern in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass wir irgendwann tatsächlich wieder eine Trüffelnation werden, so wie wir es vor 100-200 Jahren eigentlich schon mal waren.
Wahnsinn, Trüffelanbau in Deutschland und dann auch noch hier bei uns in Niedersachsen. Wer hätte das gedacht? Vielen Dank, Fabian. Was ist so dein Fazit, Maja?
Mein Fazit ist, ich finde es immer schön, wenn wir solche besonderen Themen haben, wie jetzt zum Beispiel mit Trüffel. Und dann finde ich aber immer, dann kommt so der Knackpunkt, ja, aber kann man davon leben oder kann man da überhaupt, wenn es auch so viele Import davon gibt, kann man da überhaupt mithalten mit den Preisen? Und dass du darauf antworten konntest, ja, wer seinen Trüffel in Deutschland nicht los wird, der macht irgendwas falsch. Das fand ich irgendwie ehrlicherweise mal ein bisschen erleichternd zu hören, weil ganz oft geben sich Leute auch so viel Mühe und sind dann aber kommen trotzdem gegen den Markt nicht an. Und das fand ich jetzt irgendwie mal schön
toll
zu hören. Was nimmst du mit?
Ich bin ganz fasziniert. Ich bewundere auch so ein bisschen so diesen Pioniergeist. Und sowas liebe ich an der Landwirtschaft. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass das auch so eine kleine faszinierende Nische, ein kleines Puzzleteil im großen Bild der Landwirtschaft ist. Mhm. Wie ist es mit euch? Mögt ihr Trüffel, liebe Hektis? Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr zum Thema Trüffel denkt. Über 63hektar@ndr.de.
Hektier Post.
Ich scroll mich ja immer durch die unterschiedlichsten Apps. Man kann uns ja auf so unterschiedlichen Plattformen hören. Natürlich am liebsten in der ARD Audiothek. Aber ich habe Kommentare bekommen. Zum Beispiel von einem, der schrieb, ich habe durch 63 Hektar angefangen, Landwirtschaftssimulator zu spielen.
Wirklich?
Wir hatten es ja neulich schon wieder als Thema, dass du das ja mal unbedingt spielen sollst. Und dann schreibt hier einer, da dachte ich echt, das ist ja so wahnsinnig nett, das wollte ich jetzt einfach einmal vorlesen, Kuhlage. Mhm. Als Städter lernt man, dass Arbeiten in der Landwirtschaft für viele kein Job ist, sondern Berufung. Mein Respekt vor den Landwirten steigt mit jeder Folge. Schön, dass so viele aus Leidenschaft dabei sind. Ein wirklich beeindruckendes Spektrum an Betrieben und Lebensformen. Vielen Dank für die vielen Einblicke und Lösungen. Bitte macht weiter.
Wir müssen uns noch bei Fabian verabschieden. Fabian, vielen Dank, dass du hier warst.
Mit deinen Hunden auch.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Danke auch.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, auch bei diesem Nischenthema, aber trotzdem ein sehr spannendes Nischenthema.
So sieht's aus. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Bis dann.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.